Was verbindet Noah mit Luther? Zwei Punkte sind mir aufgegangen. Das ist sicherlich alles nicht erschöpfend, aber zwei. Und wenn jemand noch ein paar andere hat, kann er sie mir nachher auch gerne sagen. Das erste ist, es geht immer um das Wort Gottes, das Gott geredet hat. Und der zweite Punkt ist, dass dieses geredete Wort nicht nur ein gesprochenes Wort ist, sondern dass dieses Wort immer irgendwas bewirkt. Im Menschen oder auf dieser Welt. Und das nennt man dann Zeichen. Also hier ist zumindest das Wort Zeichen verwendet. Kann man auch ein anderes Wort wenden. Wirklichkeit. Also wie man das nennt, ist dann eine zweite Angelegenheit. Also Wort auf der einen Seite. Wirklichkeit, etwas Geschehenes, etwas, was ich sehen kann, auf der anderen Seite. Das ist im normalen Leben eigentlich ähnlich oder zumindest hoffen wir, dass es so ähnlich ist. Ich habe das gerade erfahren mit diesen beiden Konfirmandinnen. Ihr seid sozusagen ein lebendiges Beispiel dafür, dass das auch heute noch so möglich ist. Ich bin hingegangen, das war nichts abgesprochen, bin hingegangen nach dem ersten Lied und habe gefragt, ob zwei von den fünf Konfirmanden, Konfirmandinnen, die hier vorne sitzen in der dritten Reihe, ob da zwei den Predigtabschnitt vorlesen könnten. Das war jetzt sozusagen das Wort, das war mein Wort jetzt. Ich hatte ja nichts in der Hand. Ich habe keinen Konfirmandenkurs, ich habe das nicht vorbereiten können, ich kann auch niemanden zwingen, das zu tun. Es war einfach eine Bitte, ausgesprochen durch menschliche Worte. Und diese menschlichen Worte haben jetzt einen Prozess in Gang gesetzt. Bei allen fünfen einen intensiven Nachdenkensprozess, ja, nach dem Motto, kann ich das vielleicht, traue ich mir das zu, will ich das? Und bei den Zweien, die gesagt haben, ja, ich will, ich kann mir das vorstellen, ich traue mir das zu, dann hat dieses Wort noch einen anderen Prozess in Gang gesetzt, nämlich es ging vom Kopf in die Füße. Sie haben nicht nur mit dem Kopf genickt und haben gesagt, ja, wir können uns das vorstellen. Sie sind tatsächlich aufgestanden, sind nach vorne gegangen und haben das gemacht. Das ist scheinbar ein popeliges Beispiel jetzt hier, aber daran ist genau das zu sehen, was in der Bibel beschrieben ist. Man kann das alles natürlich viel komplizierter, viel theologischer ausdrücken, aber das hilft ja dann auch niemandem mehr. Deswegen habe ich versucht, mit einem einfachen Beispiel daran zu gehen. Genau das, nämlich dass in dem Fall Gott redet. Es redet dann natürlich jetzt kein Mensch, es ist auch kein menschliches Wort. Es ist ein göttliches Wort, ein Wort mit Autorität, mit Macht, mit Vollmacht, dass da geredet wird und dass dieses Wort etwas in Gang setzt, etwas bewegt, etwas verändert. Und diese Veränderungen, die sind wirklich ganz, ganz einfach. Vielleicht sind wir das schon gar nicht mehr gewohnt. Also ich habe das ja mal schon scherzhaft ausgerechnet, wer hier jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, also rundgerechnet 50 Gottesdienste pro Jahr. Gibt ja auch ehemalige Konfirmandinnen, die sich da schon sehr hineingeben auch, vielen Dank. Also 50 Gottesdienste pro Jahr, 30 Jahre lang, macht 1500 Gottesdienste. Eine einfache Rechenaufgabe. Ich finde das genial, dass es Menschen gibt, die das wirklich machen. Alle Hochachtung. Nur die Gefahr dabei ist, dass wir das, was so in der Bibel so ganz einfach und ganz schlicht beschrieben ist, dass das im Laufe der Jahre irgendwie mal wegrutscht. Dass man vor lauter, das ist jetzt alles positiv gemeint, vor lauter hochgeistigen Gedanken, die hier in diesen Räumlichkeiten auch immer wieder angesprochen werden oder gesungen werden, dass man da den Alltagsbezug, der in der Bibel ja angelegt ist, dass man den eigentlich schon gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Und da könnte unser Bibelabschnitt wirklich eine Hilfe sein. Also Gott redet und dann geschieht was. Es ist zweimal hier vom Reden Gottes an Noah die Rede. Ihr habt das wunderbar aufgeteilt. Das war, wie gesagt, alles gar nicht abgesprochen. Aber genau an dieser Stelle habt ihr nämlich euren Break gemacht und dann hat die zweite angesetzt. Das erste ist gleich am Anfang. Da redete Gott mit Noah. Wir kennen das alles. Das ist ja eine ganz bekannte Geschichte. Allein, dass Gott hier überhaupt geredet hat, ist schon ein riesengroßes Wunder. Die Erde hätte ja ganz den Bach runterlaufen können. Das ist schon ein Zeichen der Gnade, dass Gott wieder neu anfängt, indem er redet. Wenn ein Mensch redet, dann sagt er damit zum anderen, du bist mir wichtig. Jedes Wort, das wir sprechen, ist ein Zeichen von Wertschätzung. Wenn ich keine Lust habe, mit jemandem zu reden, dann gehe ich einfach stumm an ihm vorbei. Und schaue ins nächste Schaufenster oder auf den Boden oder wohin ich dann auch immer blicke. Reden heißt, der andere ist mir wichtig. Insofern war das ein riesengroßes Zeichen von Wertschätzung, dass ich vorhin gerade auf euch zugekommen bin und versucht habe, mit euch im Gottesdienst zu reden, weil ihr mir wichtig seid, auch wenn ich keinen Konfirmandenkurs habe. Gott redete mit Noah. Damit sagt Gott zum Noah, du bist mir eine ganz wichtige, eine ganz wertvolle Person. Mit dir will ich ganz neu anfangen auf dieser Erde. Du hast genial viele Möglichkeiten, dieses Leben auf diesem Erdball mit ganz viel Feuchtigkeit noch wunderbar zu gestalten. Aber dazu musst du erstmal dein altes Vertrautes verlassen. Und das gehört wirklich dazu. Wenn Gott neu anfängt, dann braucht es bei uns die Bereitschaft, aus etwas Altem herauszugehen. Und das ist ja genau das, was jetzt Gott dem Noah gesagt hat. Da redete Gott mit Noah und sprach, geh aus deiner Arche heraus. Verlass das, was dir vertraut geworden ist. Wie das ablief, das kann man sich ja vielleicht vorstellen, so einige Monate lang in so einem Holzschiff mit vielen Tieren zusammen. Das war sicherlich ein interessantes Leben mit sehr viel Grunzen und Wiehern und was da alles dann auch passiert ist in dieser Zeit. Es war gemütlich. Denn Gestank im Stall gibt auch so ein Stück Gemütlichkeit. Da kann man sich gut einrichten, wenn es dann so dampft, so nach Pferdeäpfeln oder was dann da auch immer kommt. Also ich denke, die haben sich da schon auch darauf eingelassen. Und das jetzt wieder zu verlassen und dann was völlig Neues anzufangen in einer neuen Umgebung, das braucht schon auch ein Stück weit Vertrauen. Vertrauen darin, dass Gottes Wort für mich hilfreich ist, dass er mich nicht leimen will, dass er mich nicht da in den Abgrund runterbringen will, dass er es wirklich gut mit mir meint. Und dieses Wort, es schafft eine neue Wirklichkeit. Geh aus der Arche, und dann in der vierten Zeile steht, so ging Noah heraus mit seinen Söhnen, seiner Frau, den Frauen seiner Söhnen und den ganzen Tieren. Also das, was wir jetzt praktiziert hatten, da war eine Bitte mit Worten und ihr habt es gemacht. Das ist genau das, was bei Noah passiert ist. Gott redete mit Noah und Noah tat das, was Gott von ihm erhofft hatte. Und das Ganze kommt dann so in der Mitte, als dann die Pia angefangen hat, kommt es dann nochmal vor. Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe. Gott hat auch hier geredet. Und das, was er geredet hat, ist auch passiert. Er hat nämlich von einem Zeichen gesprochen, von etwas, was ich sehen kann. Und dieses Zeichen ist ja ganz bekannt. Ich habe hier ein Bild, das hat mal jemand gemacht hier, über Pasing. Sogar ein doppelter Regenbogen zu sehen. Kann man manchmal, wenn man so mit dem Fahrrad die Gotthardstraße entlang fährt, in der Gotthardstraße wohnen ja ganz interessante Persönlichkeiten, aber man kann ja auch ein bisschen weiterfahren noch Richtung Pasing und dann kommt da so ein freies Stück. Und da kann man das manchmal wirklich sehen. Wenn auf der einen Seite noch die Regenwolken hängen, wenn so ein Gewitterguss von Westen durchzieht Richtung Innenstadt und dann über Pasing schon die Sonne, oder über Aubing natürlich zuerst, dann erstmal die Sonne hochkommt und dann kann ich so einen grandiosen Regenbogen wahrnehmen. Und dieser Regenbogen, immer wieder in ganz unterschiedlichen Farben, Facetten, ist ein Zeichen, ein sichtbares, dass Gottes Wort gilt. Dass Gottes Wort nicht einfach so dahingesprochen ist, sondern dass Gottes Wort etwas Neues schafft. Das ist ein Zeichen für die Treue Gottes, dass Gott zu seinem Wort steht. Und zwar nicht nur zu den Zeiten von Noah, sondern zu allen Generationen, die nachher kommen. Wie gesagt, es kann sein, dass wir das alles schon mit der Muttermilch eingesogen haben, dass das so selbstverständlich geworden ist. dass uns das vielleicht schon gar nicht mehr bewegt oder zum Danken bringt, aber es ist wirklich was Besonderes. Denn dieser Gott, von dem das die Rede ist, ist der einzige Gott weltweit überhaupt, von dem das in heiligen Schriften ausgesagt ist. Es gibt keine andere heilige Schrift außer den heiligen Schriften unserer Bibel, wo das von Gott gesagt ist. Gott redet und es geschieht. Alle anderen heiligen Schriften haben einen völlig anderen Ansatz. Da redet der Mensch und nicht Gott. Hier redet Gott und der Mensch antwortet. Gottes Wort setzt also eine Wirklichkeit. Gottes Wort verändert das Leben oder auch meine Umgebung. Und dieses Zeichen des Regenbogens ist noch nicht mal das einzige Zeichen, das einzig Sichtbare, was Gott dem Noah geschenkt hat. Es sind sogar noch zwei andere auch noch beschrieben. Das ist auch so in der Mitte unseres Bibelabschnittes. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Also die Jahreszeiten sind auch so ein geniales Zeichen der Treue Gottes. Dass Gottes Wort, was er gesagt hat, es soll die Erde nicht mehr zerstört werden, wie zur Zeit Noahs, dass das wirklich eintrifft. Vielleicht auch da wieder für uns schon alles so selbstverständlich geworden. Wir gehen natürlich davon aus, dass die Abfolge der Jahreszeiten immer bleibt. Wir sind jetzt im Herbst, die Blätter fallen und dann kommt irgendwann mal der erste Schnee. Und dann kommt wieder im neuen Jahr 2020, kommt dann das Frühjahr und dann kommt wieder der Sommer und dann fängt es wieder von vorne an. Wenn ich dieses Wort ernst nehme hier, 1. Mose 8, dann ist jede Jahreszeit ein Zeichen, dass Gottes Wort gilt. Dass Gottes Wort eine neue Realität schenkt. Das ist nicht einfach so zufällig so. Diese Abfolge ist im Wort Gottes angelegt und Gott hat gesagt, es bleibt so auf dieser Erde. Und wir können uns darauf einstellen, wir können jetzt die Badehose oder was ich dann auch immer im Sommer gebraucht habe, das Kajak, ich kann das jetzt getrost in den Keller stellen und dann im nächsten Jahr wieder ausmotten. Vieles, was wir praktizieren, ist genau nach dem ausgerichtet. Es wird selbstverständlich gemacht. Wir machen uns gar keine großen Gedanken mehr darüber. Die Frage ist nur, danke ich Gott noch dafür? Danke ich Gott, dass jetzt der Herbst da ist, dass dann der Winter kommt? Und dann das Frühjahr wieder. Danke ich Gott dafür, dass das ein Zeichen seiner Treue ist, dass er sein Wort hält und das wirklich vor unseren Augen geschieht? Oder ist das alles einfach so zufällig, gewohnheitsmäßig? Und er hat noch ein zweites Zeichen, das geht sogar noch ein bisschen näher ran. Nach Sommer und Winter steht nämlich Tag und Nacht. Und das ist nochmal eine eigenständige Aussage, das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe das gestern nochmal im Hebräischen nachgelesen und da ist das einfach deutlicher zu sehen. Das ist ein neuer Inhalt hier, das hängt nicht einfach so hinten dran. Tag und Nacht, allein diese Abfolge von Tag und Nacht, von der wir auch selbstverständlich ausgehen. Wir gehen davon aus, dass heute um 17.45 Uhr es jetzt langsam dunkel wird und dass wir dann morgen um 7 Uhr, dass es da wieder langsam hell wird. Und dass diese Zeiten jetzt noch immer kürzer werden, dass es immer früher dunkel wird und immer später hell wird, bis zum 21. Dezember, bis zur Tages- und Nachtgleiche und dann anschließend geht es wieder andersrum, in die andere Richtung. Es ist scheinbar selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Selbst die Abfolge von Tag und Nacht steht hier drin, ist ein Zeichen der Treue Gottes, ist ein Zeichen dafür, dass Gott sein Wort hält, dass das, was er dem Noah damals vor mehreren tausend Jahren zugesagt hat, heute mitten unter uns hier in Leim in Erfüllung geht. Wir könnten Gott auch mal dafür Dankeschön sagen, dass es diese Abfolge von Tag und Nacht gibt, weil wir unseren Schlafrhythmus ja auch darauf hinausrichten. Und das ist jetzt wieder für unsere seelische Gesundheit gut. Wer über einen längeren Zeitraum zu wenig schläft, merkt das auch in seinem ganzen Leben. Es ist also eine geniale Erfindung. Gott hat es zugesagt und es ist genauso eingetroffen. Drei Zeichen. Die Abfolge der Jahreszeiten, der Wechsel von Tag und Nacht und der Regenbogen. Das ist das, was Gott dem Noah zugesagt hat. Und das ist die Faszination, was er damals erlebt hat. Er war ein Mensch, quasi ein neugeborener Mensch, als er aus dieser Arche herausging. Er hat das Wort Gottes taufrisch mit seinen Ohren gehört und hat vor seinen Augen gesehen, wie das Wirklichkeit geworden ist, wie das buchstäblich auf dieser Erde, auf dieser neugeborenen Erde geschehen ist. Wort und Wirklichkeit. Und das ist genau das, was Martin Luther auch ernst genommen hat. Martin Luther, der in einer Zeit aufgewachsen ist, wo das überhaupt nicht mehr zusammengepasst hat, wo Wort und Wirklichkeit weit voneinander getrennt waren. Und das war der Grundschaden der damaligen Zeit, der damaligen religiösen Welt. Es ist das Wort Gottes natürlich gepredigt worden, es ist darüber geredet worden, in lateinischer Sprache, stundenlang, jeden Sonntag im Gottesdienst und unter der Woche an jedem Tag auch nochmal im Gottesdienst. Worte scheinbar ohne Ende. Aber die Menschen, die damals in diesen Gottesdiensten saßen, und das war noch ein bisschen mehr als heute im Durchschnitt, diese Menschen haben nichts von der Wirklichkeit gemerkt. Das war nicht mit ihrem Alltag verbunden. Das Wort hing einfach sozusagen nur so da, und da war die Wirklichkeit und es war keine Brücke dazwischen. Das war das Grundproblem vor 500 Jahren, aber natürlich nicht nur vor 500 Jahren, aber damals eben schon. Und Luther hat unsäglich darunter gelitten, und zwar, ich will jetzt wirklich niemanden langweilen, aber das hat einen ganz bestimmten Grund, dass er darunter gelitten hat, weil er sich nämlich sehr intensiv mit der hebräischen Sprache beschäftigt hat. Ich habe 2017 das hebräische Alte Testament von Martin Luther im Original sehen können, in Wittenberg bei einer Ausstellung zum 500-jährigen Jubiläum der Reformationszeit war das zu sehen, original. Und ich habe gesehen, wie der da mit Bleistift seine handschriftlichen Notizen in dieses hebräische Alte Testament reingemacht hat. Und das war für mich der Ansatzpunkt der Reformation. Dass Luther sich ganz intensiv mit dieser biblischen Sprache beschäftigt hat und durch die Beschäftigung mit Hebräisch genau wieder auf diesen Trichter gekommen ist, dass in Gott Wort und Wirklichkeit zusammengehört. Denn das ist im Hebräischen nur ein Wort, das Wort Davar, besteht eigentlich nur aus drei Buchstaben. Und Davar heißt auf der einen Seite Wort, also das, was gesprochen wird, und auf der anderen Seite aber Wirklichkeit, das, was geschieht, was bei uns oftmals kilometerweit auseinandergetrennt ist, so wie vor 500 Jahren auch. Das ist im Hebräischen in einem einzigen Wort, in drei Buchstaben, einfach zusammengefügt. So genial ist Gott, dass er sich das leisten kann. Und das ist das, was Martin Luther durch das Studium der Heiligen Schrift, durch die Beschäftigung mit Hebräisch wieder ganz neu für sich selber entdeckt hat. Und dadurch ist ihm der Schaden in der damaligen religiösen Welt so deutlich geworden. Und er hat gesagt, das kann so nicht weitergehen. Das geht nicht gut, wenn auf der einen Seite stundenlang Worte Gottes geredet werden, aber auf der anderen Seite die Wirklichkeit der Menschen damit überhaupt nichts zu tun hat. Wenn das einfach auseinandergetrennt ist, das geht nicht gut. Und das war der Auslöser seines geistlichen Ringens. Bis ihm das ja von Gott geschenkt wurde, das ist natürlich ein Geschenk durch den Heiligen Geist, das wieder zusammenzubinden. Dass das, was in der Kirche geschieht, mit dem Wort Gottes zusammenhängt, so, dass das möglichst jeder verstehen kann, dass diese Trennung wieder zusammenkommt. Wort und Wirklichkeit, Wort und Zeichen. Und wie er das gemacht hat, das möchte ich jetzt mal gerne, deswegen sind auch die Gesangbücher mal ausgeteilt worden. Nicht zum Singen, sondern steht da im Gesangbuch auch noch ein bisschen was anderes drin. Ein kleiner Katechismus zum Beispiel, wenn mal jeder bitte die Nummer 905 aufschlägt, im grünen Teil unseres Gesangbuches. Nummer 905. Mit den Konfirmanden schlagen wir das manchmal auch noch auf, weil das, was in dem G-Mit-Ordner steht, hier seine Grundlage hat. Das ist das, was Generationen über Generationen im Konfirmandenunterricht gelernt haben. auswendig gelernt haben. Nummer 905, der kleine Katechismus von Martin Luther in unserem Gesangbuch. Und es ist sicher gut, sich damit ganz intensiv zu beschäftigen. Es ist auch sicher gut, sowas auswendig zu lernen. Aber wenn es nur beim Auswendiglernen bleibt, dann ist es auch wieder nur das Wort auf der einen Seite und die Wirklichkeit ist eben davon was anderes. Und das wäre wieder genau dasselbe, worunter Martin Luther gelitten hat. Und ich denke, wir sind heute in unserer Kirche in genau demselben Problem wie vor 500 Jahren. Das Wort auf der einen und Wirklichkeit auf der anderen einfach getrennt ist. Und genau das wollte Martin Luther eben nicht. Er wollte, dass Wort und Zeichen, Wort und Sakrament zusammengehören. Ich möchte es an zwei Beispielen aufzeigen. Also 905 ist die große Nummer. Dann gibt es so die kleinen Nummern beim kleinen Katechismus, die Hauptstücke. Und wenn mal bitte jeder das vierte Hauptstück aufschlägt, das vierte Hauptstück, das Sakrament der heiligen Taufe. Seite 1560. Da steht dann immer zum ersten, zum zweiten, zum dritten und zum vierten. Das ist so wie bei einer Auktion, etwa vergleichbar. Und dann ist immer eine Frage. Beim ersten, was ist die Taufe? Und dann kommt immer eine Antwort. Und das war so ein Wechselspiel. Also ich kann das jetzt halt immer nur monologisch darstellen, aber normalerweise lief das immer so in Gesprächsform ab. Der eine hat die Frage gestellt, der andere hat die Antwort gegeben. So hat Luther seinen Konfirmandenkurs auch aufgebaut. Der eine Konfirmand hat die Frage gestellt, der andere Konfirmand hat die Antwort gegeben. Kann man in der Familie auch mal wieder praktizieren. Also der kleine Katechismus ist ja ein gemeindefamilienpädagogisches Instrument ohne Ende. Kann man zu Hause auch beim Essen oder beim Spielen, man kann es mit Tennisbällen zuwerfen oder was auch immer alles. Man kann jonglieren anfangen. Der eine sagt die Frage, der andere sagt die Antwort. Also es gibt ganz viele kreative Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum Ersten, was ist die Taufe? Das war die Frage, die Antwort, die Taufe ist nicht allein schlicht Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes Wort verbunden. Merken wir das? Das ist genau der Ansatzpunkt von Noah. Es ist Wasser, es ist was zu sehen. Noah hatte ja ganz viel Wasser, was er gesehen hat. Und das Wort Gottes kommt in das Wasser hinein. Und dadurch verändert Gott das Wasser, natürlich nicht physikalisch, sondern in seiner Bedeutung. Was vorher, was zu Noahs Zeit etwas ganz Bedrohliches war, weil da ganz viele umgekommen sind, kommt das Wort Gottes hinein und plötzlich wird das Wasser zu einem Segensquell, aus dem neues Leben herauskommt. Das ist aber nur in Klammern für die, die es wirklich interessiert. Das ist übrigens in der hebräischen Sprache auch ganz deutlich zu sehen. Das Wort für Teich, also in dem ja Wasser ist, heißt Berecha. Und das Wort für Segen heißt Beracha. Das ist genau dasselbe Wort. Es ist nur anders punktiert. Jeder, der Hebräisch kann, jeder Jude weiß, dass automatisch das Wasser und Segen von Gott her gesehen zusammengehört. Allein aufgrund der Sprache ist das ganz eindeutig. Wir müssen halt da ein bisschen einen weiteren Weg gehen, weil das nicht die Muttersprache von uns ist, aber wir können genauso auf dieselben Spuren kommen, wenn wir dem ein bisschen nachspüren, wenn wir uns darauf einlassen, was hier eigentlich im Wort Gottes steht und was Martin Luther vor 500 Jahren auch wieder ganz neu entdecken durfte. Das ist ja nichts Neues, das ist die Wiederentdeckung der biblischen Wirklichkeiten. Deswegen eben hier Wasser und Wort Gottes miteinander verbunden. Das Wort Gottes schlüpft quasi in diese Wassertropfen hinein und verändert dadurch den Inhalt. Aus Unheil wird Heil. Und das ist im dritten Punkt, also wir sind noch beim vierten Hauptstück, im dritten Punkt genauso zu sehen zum dritten, wie kann Wasser solch große Dinge tun? Wieder dasselbe Spiel. Ja. Ein Konfirmand hat die Frage gestellt, ja, was so popeliges Wasser aus der Wasserleitung und aus dem Brunnen, wie kann denn Wasser sowas Großartiges bewirken? Und dann kam die Antwort vom anderen Konfirmanden, Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist und der Glaube, der solchem Wort Gottes im Wasser traut. Wir haben wieder exakt dasselbe. Wasser auf der einen Seite, Wort Gottes auf der anderen und beides kommt zusammen. Und ich darf das im Vertrauen annehmen, dass Gottes Wort auch im Wasser mir gilt, heilvoll für mich ist. Heilvolles, erquickendes, stärkendes, ermutigendes Wasser aus der Fülle Gottes. Weil Luther Wort und Wirklichkeit wieder zusammengesehen hat, so wie Noah. Und das zweite Beispiel beim Sakrament des Altars, beim Heiligen Abendmahl, wieder genau dasselbe. Also das ist das fünfte Hauptstück und dann zum zweiten, also nächste Seite bitte, zum zweiten, was nützt denn solch Essen und Trinken? Das ist wieder dasselbe, bei der Taufe fragt er, was nützt denn solches Wasser? Beim Abendmahl fragt ein Konfirmand, was nützt denn Essen und Trinken? Ist doch einfach was Popeliges. Hat doch eigentlich nichts mit Gott zu tun. Essen und Trinken. Und dann sagt Luther, das zeigen uns diese Worte für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Hier kommt das Wort Gottes. Wieder zusammen. Das Brot auf der einen, der Wein auf der einen, das Wort Gottes auf der anderen und beides verbindet sich. Und dadurch wird Brot und Wein zu einem heilvollen Essen. Eben kein normales Essen, das ja auch schon hilfreich ist, sondern ein Essen, wo ich die Gegenwart des lebendigen Gottes in besonderer Weise erfahren darf, weil sein Wort sich mit diesen Elementen, mit diesem Zeichen von Brot und Wein verbindet. Deswegen zum Dritten, wie kann leiblich Essen und Trinken solch große Dinge tun? Essen und Trinken tut es freilich nicht, sondern die Worte, die da stehen, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Also das normale Essen alleine macht es nicht. Man kann das Abendmahl ja auch zum Gericht zu sich nehmen, wenn man eben nur isst und trinkt und dann nachher darüber diskutiert, ob die Weinsorte richtig war oder falsch, kann man natürlich machen, aber dann hat man das eben gerade nicht erfasst. Sondern das Wort Gottes und die Wirklichkeit unseres Essens verbinden sich in einer wunderbaren, sehr persönlichen Weise für mich gegeben, für mich vergossen. Ich darf das dankbar in Anspruch nehmen. Das waren so diese Verbindungslinien, die mir einfach bei der Vorbereitung wichtig geworden sind. Beide, Noah und Luther, tausende von Jahren auseinander, haben dieselbe Erfahrung machen dürfen. Das Wort Gottes auf der einen Seite, Gottes Zusage, die Elemente, das Sichtbare auf der anderen Seite und beides kommt zusammen. Und dadurch merke ich in meinem Leben den ganz persönlichen Bezug auch. Dadurch kann ich dankbar sein, kann ich das immer wieder jeden Tag neu in Anspruch nehmen. Und kann dann die Zeichen Gottes auch in unserem Leben wahrnehmen. Als letztes Beispiel einfach dieser Ausblick, weil der 9. November ja vor uns liegt, das ist auch so ein Zeichen Gottes. Wort und Wirklichkeit kommen zusammen. 9. November 1938. Die eine Wirklichkeit, die ja hier von München leider ausging, 9. November 1989, die andere Wirklichkeit. Und Gottes Wort mittendrin. Gott, der zusagt, ich schaffe Neues, so wie bei Noah. Das Unheil ist nicht das letzte Wort. Ich bringe wieder zusammen, was zusammengehört. Und wir haben das mittendrin erfahren dürfen. Wort Gottes und die Wirklichkeit, die dadurch verändert wird. Frieden ist immer stärker als menschlicher Unfrieden. Aber gleichzeitig damit natürlich auch die Verantwortung, das auszuleben und das eben auch in besonderer Weise zu diesem Volk Israel, das 1938 auch in besonderer Weise in Deutschland gelitten hat. Es ist gut, wenn wir darum ringen. Es gibt kein Patentrezept. Man hat es auch nicht in der Tasche, aber im Ringen, dass immer beides zusammenfindet, in meinem persönlichen Leben, Wort und Wirklichkeit. Dass ich nicht einfach nur schwätze und das Leben hat damit nichts zu tun, sondern dass es zusammenkommt. Im persönlichen Leben, im Leben unserer Gemeinde, dass wir das immer wieder finden im Leben unserer Landeskirche als Christen mitten in dieser Welt, Wort Gottes und unsere menschliche Wirklichkeit, dass es möglichst in eins findet, dass unsere Wirklichkeit vom Wort Gottes geprägt ist, dass wir davon ausgehen, er schafft Neues. Wir dürfen das auch in unserer heutigen Zeit erfahren. Wir dürfen dankbar sein, so wie Noah zu seiner Zeit dankbar war und Martin Luther vor 500 Jahren auch. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.